Hallo und willkommen zur neuen Folge des Rehab and Resales Podcast mit Andrea und Jochen. Heute schon zu Folge Nummer 15 und ich glaube, wir haben im Januar angefangen und sind jetzt schon wieder gegen Ende des Jahres. Die Zeit fliegt. Andrea, ich hoffe, du bist noch genauso motiviert wie im Januar bei der ersten Folge.
Folge 15, das ist schon echt krass, ne? Ja, bin ich tatsächlich. Und man kriegt so ein bisschen mehr Routine, habe ich so festgestellt. Am Anfang war es doch so, oh, ich mache einen Podcast. Aber jetzt inzwischen funktioniert es, glaube ich, ganz gut. Ich freue mich heute auf die Folge. Ich glaube, das wird viele interessieren. Und ja, lass uns mal loslegen.
Krass, ne? Vielleicht müssen wir uns schon was überlegen für so Weihnachtsspecial und sowas jetzt, wenn wir so krass sind, ne?
Oi,
Boah.
ja.
Live-Podcasts so mit 1000 Leuten.
Wie geht's dir eigentlich? Gute Woche gehabt?
Joa, so weit, so gut, ne? Der übliche Wahnsinn. Im schlimmsten Fall, wenn alles ruhig ist, die Kinder halten nicht immer auf Trab, ne? Der Kleine, der fängt jetzt auch schon langsam immer mehr an zu sprechen. Also was heißt sprechen mit. Er weiß schon genau, was er will. Mit wenigen Worten. Nee, ja, nee, alles super.
Ja, sehr
Soweit,
schön. Ich
soweit, so
habe
gut.
Diese Woche meinen nächsten Ultramarsch gebucht.
Ach du.
75 Kilometer dieses Mal und findet aber erst im August statt nächsten Jahres. Von daher habe ich noch ein bisschen Zeit, mich darauf vorzubereiten. Aber ich habe zum ersten Mal so ein bisschen Muffe, weil man kommt ja locker dann irgendwie über 100.000 Schritte. Und ja, das ist schon was, wo man genau überlegt, ob man sich das zutraut. Und ich habe mir auch jetzt dafür perfekte Schuhe, hoffentlich perfekte Schuhe gekauft. Weil das läufst du dann halt doch nicht mehr in Laufschuhen, so mal eben nebenbei. Ja, ich bin positiv, freudig, in Erwartung, sage ich mal, was das angeht.
Machst verrückte Sachen, ey. Also mit deiner späteren dann GTPS und Achillessehnen-Tendinopathie kannst du dich dann bei mir melden, kannst jetzt schon mal einen Termin buchen auf meiner Instagram-Seite. Da ist dieser Calendly-Link. Kannst du dann schon mal vorausschauend buchen, dass wir die dann vernünftig behandeln können.
Ich werde danach berichten, wie es mir geht. Die Hüfte ist echt ein Thema dann bei so vielen Schritten, ja. Aber
Oh
ich
ja.
versuche es bestmöglich stark zu machen.
Definitiv. Man unterschätzt auch was bei dieser Distanz. Ich habe hier einen Kunden, der kommt hier regelmäßig bei mir ganz normal eigentlich so zum Training. Der haben immer mal auch Schmerzthemen behandelt, aber das war kein vorwiegender Schmerzpatient eigentlich sogar. Aber er hat tatsächlich so ein bisschen ein Problem der Hüfte. Der ist jetzt auch schon nicht mehr irgendwie 20 so. Und es gibt ja Themen, da führt im Zweifel auch keine OP, nicht zwingend jeder Weg eine OP vorbei. Dass da irgendwann mal eine künstliche Hüfte rein muss, ist jetzt auch erstmal heutzutage nicht mehr so das Drama. Wir hatten aber dieses Thema in der Hüfte eigentlich sehr gut im Griff. Er hatte keine krassen Schmerzen mehr und sonst was. Der kommt hier gestern zu mir rein dazu: Du bist schuld! Jetzt geht's hier wieder richtig scheiße hier. Und dann erzählt er mir, dass er irgendwie 28 Kilometer über Stock und Stein gewandert ist. Und das ist halt jemand, der fährt wahrscheinlich, mein Auto ist schon auf sehr viel Kilometer im Jahr versichert mit 20.000 oder sowas. Der fährt die, glaube ich, in einem Monat oder so, die Kilometer. So viel, wie der im Auto sitzt mit Terminen und dann halt im Office etc. Ne? Und auch sehr lange Arbeitszeiten. So, und dann am Wochenende hauen wir mal einen 28 Kilometer Wanderlauf raus, ne? Berg hoch, Berg runter, Stock und Stein, ne? Und er hat das ein bisschen aus Spaß gesagt, ich bin schuld, so, ne? Das war jetzt ein bisschen populistisch rausgehauen. Er hat dann auch gesagt, oh du, ey, sorry, nee, das ist nicht dein Thema. Aber wir haben tatsächlich sehr intensiv vorher Beine trainiert gehabt, in dem Training davor. Also er hat mit Sicherheit auch ein bisschen Muskelkater aus dem Training gehabt. Keine Frage. Aber dann auf einmal seine Hüfte wieder ein bisschen schmerzhaft und auch da im hinteren Oberschenkel und so, ne? Und ey, du hast halt auch einfach fast 30 Kilometer hoch und runter. Und das macht schon was, wenn du das nicht vorher Step by Step so aufgebaut hast. Und dann haben wir so ein bisschen unter anderem auch ein paar hüftstabilisierende Übungen gemacht, isometrisch so ein bisschen, so wie wir es hier auch im Podcast schon häufig beschrieben haben. Auf einmal wurde es da an der Hüfte, der hat an dem Hüftbeugenden Thema, da war es sehr schmerzhaft. Auf einmal wurde es direkt in der Einheit schon deutlich weniger durch diese isometrische Belastung. So, ne? Also wir haben natürlich das Problem nicht komplett weggemacht, aber es wurde dieser Dauerschmerz, der wurde halt deutlich weniger in dem Moment.
Ja, man darf halt nicht vergessen, man ist stundenlang auf den Beinen, dass die Knochen, Sehnenstruktur, die Muskeln, die müssen halt alle extrem viel leisten auf diese Dauer. Und wenn du dann auch noch Höhenmeter drin hast, dann kommt dann halt auch noch eine bestimmte Oberkörpervorlage dazu und so weiter und so fort. Also Das ist ein Sport. Man
Ja.
unterschätzt das tatsächlich häufig. Klar geht man mal wandern. Wer mal wandern war, irgendwie im Urlaub und das nie vorher gemacht hat, der wird halt auch deutlich merken, okay, meine Schienbeinmuskulatur schmerzt, meine Waden brennen. Also das ist, man macht das nicht mal eben nebenbei. Mal so eine 7 Stunden Wanderung mal einmal und danach erholt man sich wieder, kriegt man gut auf die Kette. Aber wenn es dann halt eben in dem Bereich 50 Kilometer, 70 Kilometer geht, oder 100 Kilometer, das stemmst du halt eben nicht mal nebenbei. Da musst du halt schon konkret deine Muskulatur vorbereiten, deine Sehnen vorbereiten. Ja, also da muss schon alles stimmen, dass man das durchsteht erstmal und am Folgetag halt keine Probleme hat.
Ja.
Oder im Verlauf halt einfach keine Probleme entwickelt.
Genau. Und ich glaube, gerade das Beispiel, was ich gerade genannt habe, zeigt, unterstreicht nochmal, was wir in vielen Folgen bereits gesagt haben, wie wichtig dein Alltag auch einfach ist in so einer Schmerzgeschichte, wie viel Einfluss das auch irgendwie hat. So, ne? Man neigt ja auch dazu, relativ schnell so, wenn es einem dann irgendwie schlechter geht nach einer Maßnahme, so ein bisschen das auf das zu sehen, was man da im Training gemacht hat. Aber wenn man dann mal genauer nachfragt, was noch so alles passiert ist, ne, dass das vielleicht gar nicht so diese Hauptursache war. Womit wir nicht sagen wollen, dass wir alle unfehlbar sind und das nicht mal passieren kann, aber man sollte das nicht nur schätzen, was man in seinem Alltag so macht. Ja. Gut, vielleicht kommen wir mal zum Hauptthema, damit die Podcast-Folge nicht zu lang wird. Und auf der anderen Seite können wir so wie Joe Rogan auch mal so 3 Stunden Podcast machen. Ne? Da haben die Leute lange was auf langen Fahrten. Ne? Nee, okay. Gut. Heute wollen wir über Core-Training sprechen. Rumpftraining, Core-Training. Wichtig oder überbewertet? Ist ja gerade in der Reha ein häufiges Thema. Was heißt Reha? Aber generell so Gesundheitsschmerzthemen wird das ja häufig genannt. Und ganz oft sehr, sehr schnell gleichgesetzt mit zum Beispiel erste Präventionsmaßnahme gegen deine Rückenschmerzen oder das Wichtigste überhaupt ist dein Core. Und dem gehen wir heute mal ein bisschen mehr auf den Grund. Definieren vielleicht mal, was ist denn der Core überhaupt? Was verstehen wir unter Core? Ne? Und wie trainiere ich den etc.? Ist es vielleicht überbewertet? Und ja, genau.
Ja, genau. Steigen wir doch mal ein in den Core-Mythos, sage ich mal. Ne? Du hast mir auch gerade schon im Vorfeld erzählt, dass es halt natürlich verschiedene Konzepte gibt, die den Fokus sehr auf das Training des Cores legen. Und zwar ausschließlich auf den Core. Und wir beleuchten einfach mal, ob das wirklich Sinn macht. Wann
Genau.
begann das denn? Ich hab mal so ein bisschen recherchiert. Der Trend begann mal irgendwann als Reha-Ansatz in den 90ern und wurde dann halt eben von der Fitnessindustrie halt brachial aufgenommen. Dann kam das funktionelle Training, Core war immer irgendwo im Gespräch, jeder wollte Core-Training machen, Core wurde verkauft als Steigerung der Leistungsfähigkeit, Stabilität des Körpers, ein sexy Bauch. Also wir haben. Das Thema war super präsent. Also ich kenne das auch, wenn ich mich zurückerinnere, da wurde nur über Core-Training gesprochen, ne? Kennst du wahrscheinlich auch.
Ja, definitiv. Und es wird halt auch, wie gesagt, um vielleicht mal auch so ein Praxisbeispiel zu nennen, die in so einem Basketballprogramm, wo ich mal aktiv war, da hat die eine Erstligamannschaft der Mädels, ne, die haben einmal die Woche zum Beispiel dann Pilates gemacht und haben das als ihre Präventionsmaßnahme gesehen. Ne? Also ich meine, ich will jetzt gar nicht, darauf wollen wir beide nicht hinaus, wir wollen jetzt nicht über Pilates, es gibt ja ganze Pilates-Studios, die nichts anderes machen mittlerweile. Und das will ich auch nicht schlecht machen, das sollen die alle gerne machen. Das ist jetzt nicht unbedingt irgendwas Negatives für dich, ne? Aber gerade jetzt in diesem Bereich, zum Beispiel Athletiktraining und Prävention, jetzt für diese Sportart, und ich mir dann halt einfach mal hinterfrage, was machen die in ihrer Sportart an sich, wo sie sehr viel rennen, springen und da mit Gegenspielerkontakt im Zweifel noch. Und jetzt haben die, ne, das ist ja noch, in dem Bereich sind wir noch ein bisschen semi-professionell unterwegs, da haben die ja noch nicht so. Da sind zwar auch Profis in Anführungszeichen unterwegs, die nicht krass viel Geld verdienen, aber halt schon Geld fließt, aber es ist noch nicht so ein Profibereich, wo die jeden Tag Athletiktraining haben, jeden Tag dreimal irgendwie noch das Basketball an sich trainieren, sondern jetzt haben die sich 1 Stunde freigeschaufelt die Woche, um Training zu machen und nehmen sich, um präventiv zu arbeiten, nehmen sich jetzt ihr Pilates-Training raus. Haben aber in ihrem Athletiktraining nicht einen Sprung gemacht, nicht eine Kniebeuge gemacht, Und da ist halt schon die Frage, ist das sinnvoll oder hätten wir diese Zeit, wir sind wieder beim Zeitthema wie letztes Mal auch, vielleicht auch besser verwenden können, wenn wir gerade, vor allem wenn wir zeiteffizient arbeiten müssen. Ne?
Genau. Wollen wir es mal ein bisschen auseinanderklamüsern? Was ist denn überhaupt Rumpftraining, Core-Training, Quark-Training? Kommt ja irgendwie aus, wie gesagt, aus dem funktionellen Bereich, dieser Begriff, aber es ist halt ein Rumpftraining. Und Wikipedia sagt, Core, klar, als Mitte, als Kern, ist eine Trainingsform zur Verbesserung der Körperstabilität und der Koordination durch gezieltes Training der Muskulatur in der zentralen Körperpartie des Menschen zwischen Zwerchfell und Hüfte. Core-Training trägt zur Leistungssteigerung und zur Verletzungsprävention bei. Und dann wird ein bisschen aufgelistet, was versteht man denn unter Core-Muskulatur? Na, von tiefen Bauchmuskeln, tiefen Rückenmuskeln, tiefen Muskulatur. Also da wird halt sehr, sehr viel davon gesprochen. Wir wollen auch da gar nicht so arg drauf eingehen. Auch für uns ist es natürlich der Rumpf, da zählt halt eben der Rücken dazu, die Bauchmuskulatur, Teile eben von der Hüftmuskulatur, also Gesäßmuskulatur beispielsweise. Und natürlich auch das Zwerchfell und der Beckenboden, der spielt für mich da auch rein. Das wird halt bei Wikipedia beispielsweise überhaupt gar nicht genannt, was mich so ein bisschen verwundert hat. Aber wenn viele von Core, also von Tiefenmuskulatur sprechen, dann ist halt immer so die Frage, kann man das denn wirklich gezielt ansteuern? Macht man wirklich ein Tiefenmuskulaturtraining oder trainiert man halt tatsächlich doch eben alles, weil man es gar nicht so richtig auseinanderklamüsern kann? Was denkst du darüber?
Klares Nein.
Klares Nein.
Nein, man, nee, also jetzt isoliert nur unsere in Anführungszeichen tiefen Muskulatur, wo jetzt auch die Definition, die du gerade genannt hast, die gehen ja alle sehr weit auseinander. Es gibt ja bis jetzt noch immer keine ganz klare offizielle Definition. Ne? Also Wikipedia hat das ein bisschen versucht hier zu definieren, was ja schon mal ganz gut ist, aber das ist ja auch gar nicht einheitlich. Egal, wo du danach suchst, findest du tausend verschiedene Definition zu dem Ganzen. Und aber jetzt gerade, wenn wir von Tiefenmuskulatur sprechen und zum Beispiel da von den Multifidei sprechen, die zum Beispiel am hinten an der Wirbelsäule verlaufen, zwischen den kleinen Wirbelkörpern, das sind ja wirklich sehr, sehr kleine Muskeln, die jetzt willentlich isoliert anzusteuern. Also ich glaube, das ist ziemlich unmöglich, da eine Übung zu finden, wo du wirklich nur die isoliert ansteuerst so, ne? Es wird ja viel verkauft in zum Beispiel in irgendwelchen Kurssystemen mit gewissen Tools, mit hier, wir trainieren deine Tiefmuskulatur als Prävention auf deinen Rückenschmerz, aber die wirklich isoliert anzusteuern, das ist, glaube ich, so kaum möglich. Und da stellt sich, da kommen wir vielleicht gleich dazu, die Frage, ob das überhaupt Sinn macht, es dann zu versuchen überhaupt, oder ob es nicht über andere Möglichkeiten vielleicht viel sinnvoller klappt, die mit zu trainieren und sie vor allem auch in ihrer Funktion damit viel besser zu trainieren, weil die haben ja eine gewisse Funktion bei Bewegung, ne? Genau.
Ja, ich würde auch sagen, also die Definition von Wikipedia, alles schön und gut, ja, Verletzungsprävention, Prävention, Leistungssteigerung, gehe ich auch alles mit. Aber für mich aus dem Reha- und Präventionskontext halt betrachtet, finde ich fast wichtiger zu sagen, der Core ist halt echt wichtig für Kraftübertragung, für Stabilität, für Bewegungseffizienz. Das steht viel mehr im Fokus. Natürlich Leistungssteigerung, klar, irgendwie, wenn der Kugelstoßer muss halt eben auch einen stabilen Core haben. Ne? Also da spielt ja halt ganz viel mit rein, aber konkret Bewegung erzeugen zu können, Kraft vom Oberkörper auf den Unterkörper zu übertragen und so weiter, das ist viel, viel wichtiger, wenn man das im großen Kontext betrachtet.
Definitiv, ne? Also man muss ja sowieso im Training des Rumpfes, denke ich mal, sowieso zwischen verschiedenen Zielen erstmal unterscheiden, so, ne? Also wenn wir den Rumpf trainieren, so, ne? Das eine Ziel ist ja, was denke ich auch ein Großteil unserer Gesellschaft verfolgt, eher so ein ästhetisches Ziel im Rumpf. Ne? Das andere Ziel ist, also, ne, also wirklich irgendwie so einen geilen Sixpack zu haben, toll auszusehen. Und das andere Ziel ist dann ja eher, nenne ich mal, Leistung. In unserem Kontext dann ja eher Gesundheit, es geht ja miteinander her, so, ne, dass die entsprechende Kraft und Stabilität bringt, aber halt auch dann in dem Moment natürlich die Leistung für diese Anforderung, die es braucht. Ne? Wenn ich jetzt jemanden, einen Schmerzpatienten habe, der kein Sportler ist, ist die Leistung, die der Rumpf halt braucht, um dem Alltag halt gerecht zu werden, so im zu Hause oder im Job oder mit der Familie. Und ein Sportler muss dann natürlich auch den Belastungen im Sport standhalten. So, ne? Vielleicht mal ganz vorneweg, um das schnell abzuhandeln, damit wir nicht zu lange darüber diskutieren. Ich denke, das Ästhetikziel ist jetzt zum einen nicht unser Hauptthema, aber muss sich sowieso die Frage stellen, ob das überhaupt erreichbar ist durch ein isoliertes Rumpftraining, weil du jetzt nicht normalerweise an der Stelle Körperfett verlierst, wo du jetzt deine Sit-Ups machst, davon wird dein Bauch nicht dünner, auch wenn der Muskel vielleicht ein bisschen dicker wird. Deswegen kannst du den auch, aber in der Relation, was da viele erreichen, ne, ist vieles davon passiert eher in deiner Ernährung und nicht in deinem Training. Ne? Also es kann Sinn machen, den Bauchmuskel ein bisschen dicker zu machen, dass er ein bisschen größer wird, klar, wenn du ästhetisches Ziel hast, aber trotzdem, damit er wirklich gesehen wird, musst du vor allem essen. Vernünftig essen. Nicht nur essen. Ja,
Ja, so
aber
sieht's aus.
genau. Und für uns ist halt eher dieses Thema der Leistung und Gesundheit, glaube ich, Thema.
Ja, und wenn man jetzt tatsächlich auch, ich meine, uns hören ja vielleicht auch Leute zu, die haben kein Problem, irgendwie keine Schmerzthematik. Und natürlich macht es auch Sinn, den Rumpf mit zu trainieren. Also, wenn man so aus dem Functional Training kennt man ja oft, du hast Pull horizontal und vertikal Übungen drin, du hast Push horizontal und vertikal. Du hast Bewegungsmuster, wie zum Beispiel diese Kettlebell Carries. Man hat eine kniedominante Übung, man hat eine hüftdominante Übung. Und zusätzlich hat man natürlich diese Bewegungsmuster, die du im Alltag auch brauchst, nämlich dieses antirotatorische im Core, nämlich Rotation widerstehen zu können und natürlich auch die Rotation gezielt zu trainieren. Und da steht weniger im Vordergrund die gerade Bauchmuskulatur, die ich halt vielleicht brauche, wenn ich mich auf dem Bett morgens aufrolle. Klar, aber das steht halt nicht im Fokus, weil die Muskulatur, die eben vor Rotation schützt oder Rotation erzeugt, die ist halt, wenn man es rein aus dem Gesundheitsaspekt betrachtet, halt viel wichtiger.
Ja.
Er nickt. Genau.
Definitiv. Ja, und da ist halt die Frage, ob wir das alles versuchen, wirklich immer 100% isoliert zu trainieren oder es nicht versuchen, eher im Verbund zu trainieren. So, ne? Weil gerade bei komplexen Bewegungen, sei das sogar der Klimmzug, sei das der Deadlift, sei das aber auch die Kniebeuge, dann müssen diese Muskeln ja sowieso arbeiten. Die müssen stabilisieren. Wenn du keine Rumpfarbeit hast, wenn du in die tiefe Hocke gehst, vor allem mit Zusatzlast auf dem Rücken, dann kannst du diese Kniebeuge nicht machen, weil also wenn der Rumpf zu schwach ist, dann limitiert der diese Bewegung. Du wirst keinen 150 Kilo Backsquat machen, wenn der Rumpf das nicht ausbalancieren kann, problemlos. Wenn der nicht stark genug dafür ist. Das wirst du einfach nicht, geht einfach nicht. Weil dann fällst du oben zusammen. Dann können die Beine noch so stark sein. Der arbeitet parallel. Ne? Und da ist halt schon die Frage, ob das durchaus so auch geschehen sollte.
Ja, es ist halt sehr komplex und ich glaube, da kommen wir gleich auch zu unserem nächsten Punkt. Wie so bei Rückenschmerzen so ein Rumpftraining halt oder ob es wirklich essentiell ist, den Rumpf zu trainieren bei Rückenschmerzen, jetzt aus unserem Kontext Reha betrachtet, weil es ist immer noch sehr präsent, finde ich, dass da Rumpftraining empfohlen wird, wenn man irgendwo einen Schmerz verspürt. Und ich finde halt einfach, wie du gerade auch gesagt hast, es ist ultra komplex, der Körper ist komplex, Bewegungen sind komplex, deswegen kann man das auch so, ja, so gar nicht betrachten, sondern es ist halt auch da halt einfach ein sehr komplexes Problem vielleicht, wo wir so gezielt mit Core-Training halt einfach auch nicht weiterkommen und wo es sogar auch kontraproduktiv sein kann.
Ja, vor
Deswegen.
allem halt diese pauschale Aussage so, ne? Also es ist einfach
Ja.
pauschal, okay. Ich habe hier schon öfters Leute gehabt, die kamen hier rein, waren irgendwie vor beim Arzt. Also, ja, du musst deinen Rücken trainieren. Also viel mehr kam da auch nicht so. Du musst jetzt deinen Rücken trainieren. Ne?
Ja,
Also.
oder du musst deine Bauchmuskeln viel mehr trainieren. Das kommt halt leider auch noch häufig.
Und es wird aber einfach nur so sehr pauschal an den Raum geworfen. Da gibt
Ja.
es keine weiterführenden Empfehlungen so. Ne? Also ich meine, es ist ja auch gar nicht die Aufgabe des Arztes jetzt, ne? Aber er könnte jetzt zum Beispiel auch kommunizieren, okay, Ich vermute, dass die Muskulatur da ein bisschen zu schwach ist. Geh jetzt mal irgendwie zu jemandem, der sich mit Training auseinandersetzt, der das dann auch dir entweder bestätigen kann und halt genau dafür einen Plan macht, so zum Beispiel. Ne? Dann wäre es schon eine ganz andere Kommunikation, wäre nicht so pauschal reingeworfen, weil logischerweise vertraut der Patient ja auch dem Arzt. Das ist ja auch sinnvoll, ne? Und hört erstmal auf ihn und muss erstmal auf den Trichter kommen, wenn das nicht das Hauptproblem ist, dass er dann doch was anderes machen sollte.
Ja, und es gibt halt so unterschiedliche Thematiken. Also das, da genau zu schauen, zu testen, wo ist denn da wirklich das Problem? Also haben wir unter Umständen halt eine lange bestehende Rückenschmerzthematik schon, wo auch eine gewisse Bewegungsangst irgendwo vorhanden ist? Oder haben wir eine akute Thematik wegen, zum Beispiel wegen einem Bandscheibenvorfall? Oder haben wir sogar Ausstrahlungen, also Schmerzen, die halt in Beine oder wo auch immerhin ausstrahlen? Oder gibt es einfach nur eine Überlastung der Struktur, weil halt irgendwas anderes drumherum, beispielsweise die Hüfte nicht so arbeitet, wie sie soll, oder weil vielleicht der Rücken zu festhält und wie soll ich es erklären, dass halt der Bereich hinten und vorne halt einfach so von der Belastungstoleranz so unterschiedlich ist, dass man da halt mal schauen müsste, wo ist da wirklich das Problem? All sowas zu testen und zu schauen, woran hapert es denn wirklich, ist halt viel, viel wichtiger als so pauschal einfach zu sagen, mach mal Core-Training, damit behebst du deine Rückenschmerzen. Zum Beispiel.
Genau, ne? Womit wir ja nicht sagen wollen, dass es nicht Sinn machen kann, auch mal wirklich den Core zu trainieren. Aber wie du sagst, halt differenziert nach Testing. Ne? Also, dass wir ausgeschlossen haben, liegt es vielleicht aus deiner Hüftstreckung, also liegt es nicht an deiner Hüfte. Hast du vielleicht ein Thema in deiner Hüftstreckung, dass die nicht stark genug ist, dass sie nicht gut genug funktioniert, dass du die ineffektiv machst, ne? Zum Beispiel. Oder dass wir das ausgeschlossen haben. Vielleicht ist trotzdem auch ein Thema in deinem Rumpf, ne? Also es kann ja sein, dass du ein Problem in der Hüftstreckung hast oder auch in der Hüftrotation, du parallel aber auch nicht so mega stark im Rumpf bist. Na, da macht es natürlich auch Sinn, im Rückenschmerz auch mal deinen Rumpf zu trainieren. Ne? Aber
Vielleicht nicht direkt
genau.
in den ersten Phasen. Und das ist nämlich, finde ich, viel noch viel wichtiger einfach, dass wenn man sagt, trainier mal deinen Rumpf, ja, kann ja grundsätzlich nicht verkehrt sein, aber ist es halt in deiner bestimmten Thematik, die du gerade hast, jetzt wirklich wichtig, das an erster Stelle zu tun? Oder ist
Ja.
es vielleicht sogar kontraproduktiv, das an erster Stelle zu tun? Beispielsweise haben Leute, die halt chronische Rückenschmerzen haben über Jahre, halt häufig auch einen ganz festen Rückenstrecker. Und da jetzt noch massiv irgendwie Spannung auf den Core zu bringen, kann halt eben auch kontraproduktiv sein. Oder bei einem Bandscheibenvorfall halt Core-Training zu machen, kann halt in erster Linie auch kontraproduktiv sein. Je nachdem, was da so vorliegt, muss man halt mal schauen, ist das ein Thema für die erste Phase, für die zweite, dritte, für spätere Phasen? Wann nimmt man es wie rein? Und da ist es halt wirklich, da ist Feintuning angesagt.
Definitiv. Das ist ein sehr guter Einwand und der ist absolut wichtig.
Und natürlich macht das auch mal Sinn, ein Stabilitätstraining für den Core halt mit einzubauen. Beispielsweise, wenn man, wir nennen das immer so bevorzugte Bewegungsrichtung, wenn man zum Beispiel einen Rückenschmerz vorliegt und man testet so Bewegungsrichtungen, die einem gut tun und die vielleicht eben auch einem nicht so gut tun. Und es
Ja.
kristallisiert sich so ein Weg raus. Beispielsweise, mir tut die Beugung halt gut, dadurch wird mein Rückenschmerz halt besser. Dann hat man eben dieses Phänomen, dass man über ein Bewegungsmuster seine Schmerzen reduzieren kann. Es gibt aber auch so Fälle, da tut der Rücken einfach immer weh. Da hilft nichts, macht es besser, weder Streckung, weder Beugung noch Rotation. Nichts macht es besser. Und da kann es schon mal Sinn machen, auch mal so ganz isoliert einfach mal den Core zu stabilisieren. Einfach auch, weil Menschen so ticken, dass sie sagen, ich möchte was tun, ich möchte das Gefühl haben, dass Verantwortung für mich zu übernehmen. Ich habe eine Übung, die ich gut anwenden kann, die meinen Schmerz nicht schlechter macht, die ich super ausführen kann, die kein Risiko für meine Thematik mitbringt und einfach so ein Thema von Selbstwirksamkeit halt entwickelt. Und das ist enorm wichtig. Also solche Fälle gibt es. Die sind aber nicht immer, also es ist nicht immer der Fall, dass das halt eben so, dass wir da so rangehen. Aber natürlich gibt es so Sachen, da bringt man Core-Training halt auf eine gewisse Art und Weise direkt von Anfang an mit rein.
Definitiv, aber genau bei dem, was du sagst, ist, wenn dir natürlich die Beugung gut tut und die Streckung nicht, dann trainierst du halt hoffentlich auch nicht die Streckung. Aber das könnte dir halt in dem, was wir zu Beginn gesagt haben, pauschal empfohlen werden. Ne? Trainier die Streckung. Boom. Macht's schlechter.
Da spielt viel mehr mit rein, als einfach mal mit der groben Kelle auf dieses Thema zu hauen.
Definitiv. Ja. Da haben wir ja eigentlich auch schon angesprochen, warum es gefährlich sein kann, Core-Training als Wundermittel anzusehen, oder?
Ja, vielleicht noch eine Sache, haben vielleicht auch manche schon von gehört, so, wir nennen es immer, motorische Kontrolle. Also das ist halt auch so ein häufiges Thema bei Schmerzthemen im Rücken. Oftmals hat man auch, zum Beispiel nach einem Bandscheibenvorfall oder nach Verletzung, so ein bisschen die Connection zu seiner Muskulatur auch verloren und die Connection zu Bewegung einfach verloren. Man fühlt gar nicht mehr richtig, wo arbeite ich denn jetzt, wo muss ich es denn spüren? So diese Motor-Control-Übung für den Rumpf können da halt tatsächlich auch mal Sinn machen, um einfach auch mal reinzuspüren, wie sieht es aus, wenn ich meine Wirbelsäule mal ganz gezielt bewege und zwar auch jedes Segment wirklich einzeln mal spüre, wo gebe ich Spannung rein, wo nicht. Genauso auch mit der Hüfte. Wie fühlt es sich denn an, wenn ich in bestimmten Winkeln der Hüfte halt arbeite? Kann ich das spüren und so weiter und so fort? Also das zählt für mich auch halt mit zu Core-Training, aber auf eine andere Art und Weise. Da mache ich keine Sit-ups oder Planks oder weiß der Himmel, sondern da geht man mal wirklich über eine andere Idee, um halt bestimmte Thematiken halt einfach besser zu lösen. Arbeiten ja sehr viel mit. Du wahrscheinlich auch.
Ja, definitiv. Ich finde es manchmal wichtiger, dass die Person ihre Wirbelsäule einzeln segmental ansteuern kann. Wie das aussieht, seht ihr auf unserem Instagram. Als dass sie jetzt irgendwie ihren Rückenstrecker erstmal trainiert. So, ne? Also, aber kannst du denn deine Wirbelsäule, jeden Wirbel einzeln Step by Step ansteuern? Das ist eine wichtige Fähigkeit. Können aber
Ja,
viele
und
nicht
die
mehr.
halt leider oftmals bei Verletzungen verloren geht und dann halt eben wieder erlernt werden muss.
Genau.
Und natürlich, wenn die volle Range einfach wieder schmerzfrei möglich ist zu erreichen, dann kann man natürlich eben den Rumpf kräftigen, wenn da
Ja.
irgendwo Defizite vorliegen. Natürlich muss der stark sein, natürlich muss der Rotationen abkönnen, Beugung, Streckung. Wir müssen, der Rücken muss ausgeglichen sein von der Kraft zur Vorderseite. Also das muss schon alles stimmen. Die seitlichen Muskeln müssen vom Verhältnis her stimmen zur Rückenmuskulatur, zur vorderen Bauchmuskulatur. Also das kann man schon testen und dann natürlich auch powern, weil wir wollen ja jede Bewegung möglich machen. Wir wollen jeden Sport ausführen können, ohne uns dabei zu verletzen.
Definitiv. Ja.
Jetzt habe ich ganz schön dazwischen gegrätscht, ne? Also kommen wir
Nö,
nochmal,
alles gut.
warum kann halt
Wollen
Core-Training auch gefährlich sein? Da war's, da
wollen
wolltest du, glaube
wir
ich.
das noch kurz ansprechen? Wir haben eigentlich schon grob das sogar so ein bisschen, kommt das ja sogar schon raus, das Thema, was wir gesagt haben, ne? Dass es gefährlich sein kann, wenn man das einfach so ganz pauschal in den Raum wirft, ne? Weil zum Beispiel jemandem vermittelt wird, dass halt der Rumpf generell irgendwie instabil sein könnte, zum Beispiel, ne? Also und damit halt ich eine gewisse Angst entwickle, überhaupt noch Belastung auf diese Körperregion irgendwie zu geben. Allerdings ist, auch wenn es pauschal nicht das Beste ist, immer nur Rumpftraining zu empfehlen, ist das ja trotzdem immer noch die Körpermitte, die in jeder Bewegung irgendwo involviert ist. Ne? Also, und jetzt habe ich Angst davor, die irgendwie zu belasten. Jetzt rotiere ich nicht mehr, jetzt beuge ich, strecke ich sie nicht mehr, weil ich einfach ein gewisses Angstgefühl im Zweifel entwickelt habe, wenn es im Worst Case, ne?
Ja, wenn der Fokus halt komplett auf dem Chor liegt, genau.
Genau. Kann
Ja,
aber
und
auch, ja, sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen.
ja, also kann auch zum Beispiel halt eben, wie wir jetzt auch angesprochen haben, eben vom ursprünglichen Problem einfach ablenken. Wir haben vielleicht gar keine Chorinstabilität vorliegen, sondern möglicherweise ist die Hüfte halt nicht beweglich oder wir haben die Gesäßmuskulatur arbeitet nicht, wie sie soll, die Hüftbeuger arbeiten nicht, wie sie sollen. Oder, da gibt es ja halt Unmengen an Disbalancen, die da halt eben auch im Raum stehen können. Und wenn wir uns jetzt nur vorrangig auf den Core fokussieren, übersehen wir halt einfach womöglich andere Thematiken, die uns viel, viel schneller helfen oder überhaupt helfen können.
Definitiv, ne? Und im Zweifel, wenn da gar nicht das Problem liegt, führt es vielleicht sogar zu einer Überbeanspruchung genau dieser Region, ne? Weil ich einfach nur noch das baller, 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 baller und dann so, oh Scheiße, es wird nicht besser. Also was ist häufig die Reaktion darauf, wenn wir etwas machen mit der Erwartung, dass es besser wird und es wird nicht besser? Bei nicht wenigen ist die Reaktion darauf, jetzt mache ich noch mehr davon. Und irgendwann sagt der Muskel auch so, jetzt ist ein bisschen zu viel so, ne? Man kann ja auch da ins Übertraining geraten.
Ja, absolut.
Ja.
Ja, glaube ich, haben wir auch alles kurz und knackig zusammengefasst. Lass uns doch noch mal so ein Fazit vielleicht noch mal ziehen.
Das Core-Training ist kein Allheilmittel. Man kann durchaus seinen Core trainieren, seinen Rumpf. Aber
Es ist ein Werkzeug halt, ne? Ja,
genau,
es ist ein
als
Werkzeug.
pauschale Lösung halt auch taugt es halt letztendlich auch nicht, ne? Und genau, man kann es mal trainieren. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Aber war, glaube ich, nicht
Genau,
wichtig.
man kann es mal trainieren, man sollte es auch trainieren. Also wenn jetzt keine Problematik vorliegt, natürlich sollte man, wie ich vorhin schon erwähnt habe, Rotation, Antirotation, natürlich sollte man sowas trainieren. Auch mal ein bisschen mehr Bewegungsvielfalt halt mit reinbringen, auch mal so instabile Sachen. Und da spreche ich nicht von instabilen Untergründen, sondern halt einfach mal die Core-Muskulatur fordern, indem ich halt was schwer trage und dabei laufe. Also so Themen, ne? Das sollte man natürlich mit reinnehmen, wenn man keine Problematik hat. Und wenn man mal eine hatte und da sich rausgearbeitet hat, dann sollte man sowas natürlich auch in seinem Trainingsplan haben, um das einfach stabil zu halten und da eben die Kraftübertragung von Oberkörper auf Unterkörper zu gewährleisten, dauerhaft.
Genau.
Ja.
Und langfristig solltest du mehr machen, als einfach nur isoliert in deiner Plank zu hängen. Ja? Weil der Rumpf macht auch in deinem Alltag mehr als das. Dein Rumpf
Genau.
sollte zum Beispiel auch, das ist ja zum Beispiel auch eine heiße Diskussion auf Social Media immer, wie viel Beugung ist dort möglich? Und manche treiben es ad absurdum und machen irgendwelche Aufrollen mit 200 Kilo in der Hand und sowas und treiben es wirklich auf die Spitze. Na, aber letztendlich ist da auch was Wahres dran, weil dein Rumpf sollte auch in der Lage sein, eine gewisse Rundung zu tolerieren. So, ne? Also, weil du wirst das auch im Alltag mal geschehen. Ich will jetzt nicht gerade empfehlen, geh jetzt hin und mach das erst, was du machst, ist irgendwie so ein Jefferson Curl mit der 100 Kilo Kettlebell. Aber das kann auch mal sinnvoll sein, das zu trainieren. Ne? Weil
Ja.
du wirst wahrscheinlich nicht immer nur mit geradem Rücken dich durch den Alltag bewegen, egal wie du es. Wie du sehr darauf achtest und keiner läuft rum wie so ein Lego-Menschen. Und dazu sollte dein Rumpf auch in der Lage sein.
Ja,
Und
Stichwort
ja.
Bewegungsvielfalt, ne? Wir wollen halt, der Mensch ist für Bewegung gemacht und es
Definitiv.
soll auch stabil sein in jeder Form. Und das heißt eben nicht, dass man nicht mehr rundheben sollte. Also das hängt immer davon ab, was liegt gerade für einen Fall vor, was braucht der Körper gerade, um da wieder stabil zu werden und dann natürlich alles an Bewegungsvielfalt erarbeiten, die wir halt haben und die wir haben können und dann natürlich auch belasten.
Ja, definitiv.
Ja.
Und ja, ich denke, jetzt haben wir eigentlich schon einen groben Überblick, also einen guten Überblick gegeben. Wenn ihr noch Fragen zum Thema habt, haut das in die Kommentare. Wir machen gerne, beantworten wir das noch und gehen tiefer drauf ein und gebt uns Vorschläge für das Weihnachtsspecial, was ihr da unbedingt hören wollt. Weihnachtlich. Gibt es ein weihnachtliches Thema zur Reha?
Muss ich mal drüber nachdenken.
Wieso hat sich Josef den Rücken verhoben, wie er das erste Mal Jesus angehoben hat? ja, gut. Nee, aber ja, schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Gebt uns einen schönen Like, teilt es, 5 Sterne, etc. Ne?
Folgt uns auf Insta.
Definitiv, ne?
Genau. Macht's
Also.
gut und eine schöne Zeit bis dahin.
Bis dahin, ciao, ciao.